Ja, guten Morgen an alle, denen ich heute früh noch nicht die Hand geben konnte. Die heutige Predigt steht ganz im Zeichen des Dekalogs, also den 10 Geboten. Dann könnte man denken, oh, öde, ja, das wird hartes Brot, aber es ist nicht ganz so. 10 Gebote, ja, da können sich noch nicht mal die Christen so richtig drauf einigen, welche da nun wo genau hingehören. Deswegen gibt es unterschiedliche Traditionen zu den 10 Geboten. Wir selbst finden sie in den Mosebüchern Buch 2 und Buch 5 aufgezählt. Und in der Gesellschaft selbst gibt es aber auch eine ganze Menge an 10 Geboten. Ich weiß nicht, wer schon mal im Internet gestöbert hat. Da gibt es zum Beispiel Gebote für Angler, dann 10 Gebote für Ehemänner, 10 Gebote für Biertrinker, 10 Gebote für Radfahrer. Also es ist wirklich, es ist eine Menge und alle lehnen sich irgendwo mehr oder weniger an den 10 Geboten Gottes an, haben aber nicht das Geringste damit zu tun. Trotzdem stellen sich Leute gern unter solche Gebote. Das ist natürlich die Frage, tun wir als Christen das auch? Stellen wir uns auch gern unter seine Gebote? Die große Frage bei dieser Befreiung letzten Endes, die wir als Christen haben, dass wir eben nicht unter dem Gesetz stehen, warum sind ausgerechnet diese 10 Gebote mit rüber gerettet worden, könnte man fast sagen. Ich denke, die Predigt wird eine Antwort darauf geben. Ich lese die Gebote erstmal vor. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot: Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Gebot Nummer 4: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gebot Nummer 5: Du sollst nicht töten. Das Gebot Nummer 6, du sollst nicht Ehe brechen. Gebot Nummer 7, du sollst nicht stehlen. Gebot Nummer 8, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Gebot Nummer 9, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Und Gebot Nummer 10, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. So diese 10 Gebote, wie sie in der evangelischen Tradition überliefert sind. Alle Gebote sind an dich adressiert. Heute kann man schlecht mit sie umgehen in dieser Predigt, weil da steht nun mal, du sollst nicht. Die ersten 3 Gebote befassen sich mit deiner Haltung Gott gegenüber. In den Geboten 4 bis 8 sind Taten und Handlungen beschrieben, die du praktisch mit oder an anderen Personen tust. Und Gebote 9 und 10, die kann man zusammenfassen als sogenannte Neidgebote. Diese letzten beiden Gebote, die befassen sich ja wie gesagt mit dieser Haltung und dem Denken gegenüber anderen und deren Besitz. Und ganz im Gegensatz zu dem, wenn wir sonst in der Bibel vom Haus lesen, da ist ja oft die Rede, wir kennen das aus verschiedenen Texten, auch bei Paulus steht das ja auch mit diesem, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Ja? Da ist also alles zusammengefasst. Aber hier in den Geboten ist, wenn vom Haus die Rede ist, geht es wirklich praktisch um diesen materiellen Besitz. Das ist bewusst getrennt, deswegen ist ja auch das 10. Gebot dann nochmal extra für sich. Mit der Annahme des ersten Gebotes steht und fällt deine Beziehung zu Gott. Hier wird praktisch die Weiche für dein ganzes Leben gestellt. Und ein innerer demokratischer Mehrheitsbeschluss oder vielleicht sogar eine 99-prozentige innere Zustimmung zu diesem Gebot reichen da eben nicht aus. Es ist so dieses klassische Entweder-Oder, dafür oder dagegen. Gott verlangt ein ganz klares Ja oder es ist eben ein Nein. Und wenn du dir die Mühe machst und wirklich alle anderen 9 Gebote hältst, sehr vorbildlich hältst, aber das erste Gebot eben nicht erfüllst, dann bist du kein Kind Gottes mehr. Dann bist du eben ein unwahrscheinlich vorbildlicher Humanist. Ich selber hatte mir mal sowas angehört, obwohl ich das nun selber wirklich nicht bin. Also ich weiß das ja, ich kenne mich ja. Aber ich hatte mir das auch mal sagen lassen, dass mir jemand gesagt hatte, bevor ich wirklich in seine Nachfolge getreten bin, weißt du, Uwe, du bist eigentlich wirklich mit dem, wie du versuchst, dein Leben zu leben, bist du sehr vorbildlich. Aber eins fehlt dir halt. Und das war nämlich genau die Erfüllung des ersten Gebotes. Und vielleicht brauchte ich damals jemanden, der mir ganz einfach mal, es war Schwester Ziepert, mir ganz einfach mal die Augen geöffnet hat. Ja. Kurioserweise könnte man jetzt sagen, ist ja irgendwie komisch, ja, wenn man das erste Gebot hält und bei den anderen immer mal so ein bisschen ins Straucheln kommt, das ist nicht so schlimm. Ja, da kommen wir später nochmal dazu. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass es gerade wegen dieser Entscheidung, die mit dem ersten Gebot steht und fällt, dass es da oftmals Predigten oder Auslegungen gibt zu den 10 Geboten, die unwahrscheinlich scharf sind. Die haben so eine Härte, so einen Ernst in sich. Und vielleicht liegt das darin begründet, dass man eben mit diesem ersten Gebot so viel erfüllt oder eben auch so viel ausschlägt. Und man kann bei bestimmten Dingen, die wir in der Bibel lesen, eben nicht einfach alles rüberretten in unsere Zeit und das losgelöst von der damaligen Zeit oder Epoche, dann versuchen, auf das heutige Leben irgendwie so draufzubügeln. Das funktioniert nicht. Ich möchte mal ein Beispiel geben, und zwar Paulus. Sicherlich sind uns da die Worte geläufig mit seiner relativ harschen Frauenkritik. Besonders in 1. Timotheus und auch im 1. Korintherbrief. Ich glaube, es gibt wohl kaum eine Frau, die diese Passagen richtig gern liest. Aber es ist die Frage, warum steht das da? Und da muss man eben wirklich die Zeit sehen, in der das geschehen ist. Und man muss die Situation der Gemeinde kennen in Korinth. Es war ja so, dass Paulus die Gemeinde in Korinth gegründet hat, hat dort ungefähr 2 Jahre gelebt. Und dann ist er nach Ephesus und den Korintherbrief hat er von Ephesus aus geschrieben. Und in der Zwischenzeit dort hat sich eine ganze Menge entwickelt, Gutes und weniger Gutes. Ja, dieser Korintherbrief, der versucht im Grunde genommen wieder die Einheit in der Gemeinde herzustellen. Das ist so das Hauptanliegen. Und wenn man den Hintergrund bedenkt, dass dort einige Frauen auch mit in der Gemeinde sind, die zum Glauben gekommen sind, die im Vorfeld teilweise als Prostituierte gearbeitet haben, teilweise als Wahrsagerinnen gearbeitet haben, dann hat man vielleicht auch in unserer jetzigen Zeit eine Vorstellung, welchen Einfluss solche Frauen mit so einer Vergangenheit auf die Männerwelt haben. Ja, man muss sich das einfach mal versuchen vorzustellen. Und Paulus schreibt genau in diese Situation hinein. Da gab es noch mehr Probleme in der Gemeinde, aber er schreibt genau in diese Situation hinein. Und jetzt kann man nicht einfach alles, was da über Frauen geschrieben steht, versuchen, auf unsere heutige Zeit irgendwie so draufzupressen. Wäre in unserer Gemeinde eine ähnliche Situation, dann wäre es angebracht. Und Paulus selbst sagt sogar in seinen Schreiben nicht, dass Gott das so möchte, was er da schreibt, sondern er schreibt wortwörtlich, weil ich das so will. Ich dulde das nicht, also ich. Und er hat eben wirklich eben als auch Vater dieser Gemeinde, als Gründer dieser Gemeinde, hat er eben auch das im Blick. Und so lesen wir eben in anderen paulinischen Schriftstücken solche Aussagen überhaupt nicht, weil es dort einfach nicht nötig war. Jetzt kann man sich fragen, was ist das dann so für ein Gottesverständnis von manchen Christen, auch in unserer heutigen Zeit, wenn man meint, dass Gottes Gebote und Weisungen nicht ausreichen und dass man da selber nochmal so eine allgemeine Schippe drauflegen muss. Ist Gott etwa zu lasch? Ich denke, wir dürfen Gott durchaus zutrauen, dass er uns bestens in unserem Denken und Handeln kennt. Jeden Einzelnen von uns. Und er weiß um meine und mit Sicherheit auch um deine Schwachheit. Und nach meinem Verständnis sind die 10 Gebote Gottes eine zeitlose, ja, liebende Einladung zu einem gelingenden Leben, aber immer unter Berücksichtigung dessen, zu was ein Mensch fähig ist. In manchen Situationen wären wir gern wie Gott, aber es schimmert dann immer so der Mensch durch, manchmal etwas stärker, manchmal etwas schwächer. Und Gott verbietet nicht, sondern er sagt uns, dass du bestimmte Dinge in deinem Leben eben nicht tun sollst. Machst du es trotzdem, dann musst du mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Du musst sie tragen und schlimmer noch, du musst sie ertragen. Denn irgendwie fällt alles auf dich selbst zurück. Dein Denken, dein Reden, dein Handeln. Wie ist es, wenn man besseren Wissens Warnungen einfach so in den Wind schlägt? Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben, losgelöst von den 10 Geboten. Hat also wirklich nichts mit den 10 Geboten zu tun. Das ist so eher das, was man ja in der Schule lernt und was man vielleicht sich irgendwo mal angelesen hat. Ja, so Lebensweisheiten. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das am Ostersamstag. Also das erste Bild müssten meine Sachen sein. Die waren ein bisschen schlammig geworden. Das ist meine Kamera, die sieht genauso furchtbar aus. Und da kommt der Grund dafür. Ja, was war passiert? Ich war unterwegs gewesen mit der Kamera. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf, der so draußen rumrennt. Ja, ja, und ich hatte eigentlich Rehe fotografiert gehabt. Die waren aber auch auf der Flucht. Irgendwie konnten die mich alle diesen Tag nicht leiden. Und ich sah im Dickicht auf der anderen Seite, sah ich Wildschweine verschwinden. Also ich habe nur noch so den Po mit diesem Stürzel da hinten da so gesehen und dachte ich, oh cool, Wildschweine, nichts wie hinterher. Ja, so. Nun weiß man eigentlich, ja, und ich weiß das auch, dass man flüchtenden Tieren nicht hinterherläuft. Ja, das macht man einfach nicht, weil dieser Fluchtinstinkt, der funktioniert nämlich nur einmal. Das heißt also, ich bin dann hinterher, habe die Fährte gesucht und dann bin ich aber an so wirklich so dorniges Gestrüpp gekommen, da kam ich einfach nicht durch. Dachte ich, Mist. Also habe ich einen anderen Weg gewählt und bin dann um dieses Gestrüpp drum rumgelaufen und dort oben lag noch so ein bisschen Schnee und da konnte ich dann auch die Spuren sehen. Aber es waren nur Spuren von 2 Wildschweinen und ich meinte, ich hätte 3 gesehen. Na gut, das andere hätte ja irgendwo anders über den Acker rennen können. Also bin ich dann an diesem schlammigen Feldrand da lang gelaufen und plötzlich auf einmal raschelt es so vielleicht 2 Meter so schräg hinter mir im Gebüsch. Ja? Und ich drehe mich noch rum und mache auch noch den Fehler, den man nicht macht. Ich gucke auch noch genau hin. Ja? Also praktisch und sehe da plötzlich ein Wildschwein, was schnaufend und wütend rausgesprungen kommt. Ja. Ich dachte mir, jetzt gibt's nur noch eins, rumdrehen, wegrennen. Ja. So, ich hatte so viel Schlamm an den Schuhen, weil das ja alles so aufgeweicht war. Ich hätte gar nicht richtig rennen können. Ich bin keine 10 Meter gekommen. Da hatte mich dieser Jungkeiler praktisch schon von unten die Beine so völlig angestoßen und hat auch versucht, so ein bisschen zuzubeißen, hat aber nicht geklappt. Und da habe ich praktisch komplett eine Rolle durch die Luft gemacht, bin auf dem Bauch schräg wieder gelandet, deswegen sah die Kamera dann auch so aus. Und dann dachte ich mir, gut, wenn es schon so passiert ist, dann musst du wenigstens im Weglaufen von dem Wildschwein noch ein paar Bilder machen. Das erste Bild war ein bisschen unscharf, weil da noch Schlamm auf der Linse war. Den musste ich irgendwie schnell noch wegwischen. Und das letzte Bild, ich glaube, da war dann so das Adrenalin verbraucht. Da war einfach nichts mehr drin. Ein Jäger, der die Bilder dann gesehen hatte, der meinte dann so als Kommentar dazu, ein wirklich hübsches Tier und Glück gehabt. Ja, wieder besseren Wissens. Ich wusste es eigentlich besser und habe es trotzdem gemacht. Und das ist ja nun was, das betrifft ja nur mich. Aber die 10 Gebote, die betreffen zwar auch mich in erster Linie, aber natürlich immer mit der Wirkung auf andere. Also zurück zu den 10 Geboten. Das erste Gebot ist, wie gesagt, diese besagte Weiche für dein ganzes Leben mit oder ohne Gott. Annahme oder Ablehnung, ein Dazwischen existiert eben nicht. Aber auch hier heißt es nicht, du darfst nicht oder was auch immer oder du musst, sondern Gott hat auch hier den absoluten Respekt gegenüber deinem freien Willen. Kleiner Nachteil, die Entscheidung wird dir nicht abgenommen. Das ist ja immer die Konsequenz. Ja? Wir haben auf der einen Seite unseren freien Willen, auf der anderen Seite können wir nur ganz schlecht damit umgehen. Da spreche ich wahrscheinlich erstmal in meinem Namen. Das zweite Gebot wurde und wird immer wieder gebrochen. Im Namen Gottes, den wir ja nicht missbrauchen sollen, wurden und werden Kriege geführt. Im Namen Gottes werden Waffen gesegnet. Welchen Zweck die haben, wissen wir ja. Im Namen Gottes werden Menschen inhaftiert, im Namen Gottes werden Menschen hingerichtet. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass das alles Konsequenzen haben wird, selbst wenn sie auch im Jetzt und Hier nicht sichtbar sind. Das dritte Gebot, das schenkt dir eine Ruhephase. Kann man ja mal überlegen, wie man den Sonntag so verbringt. Du sollst nämlich keineswegs dabei völlig untätig sein. Das ist überhaupt nicht gesagt. Besinne dich aber bei allem deinem Tun und Lassen auf Gott. Und wenn du dich am Sonntag entscheidest, unter sein Wort zu kommen, dann musst du aufpassen, dass du kein Sonntagschrist wirst. Weil der ist nämlich auch wochentags da, der ist für deinen Dank und für deine Bitten auch wochentags erreichbar. Immer so eine gewisse Gefahr, die da drin ist. Und wenn dich die Wochentage eher belasten, ja, dann sei dankbar dafür, dass du eine bezahlte Arbeit hast. Das vierte Gebot erwartet Dankbarkeit und Fürsorge für deine Eltern, ohne die wir alle nicht leben würden. Und Eltern machen nicht immer alles richtig. Meist wissen sie das aber erst hinterher. Uns ging das auch so, gell? Ja, unser erstes Kind, Stefanie, man sagt ja immer, das ist nicht für umsonst, dass die Erstgeborenen so eine Sonderstellung hatten. Ich glaube, die müssen viel erdulden als Probanden, ja, frisch gewordener Eltern. Auf alle Fälle sind wir dazu aufgerufen, unseren Eltern ihre Fehler, die sie vielleicht an uns oder mit uns gemacht haben, zu vergeben. Und beim Versuch, es selber besser machen zu wollen, wirst du feststellen, dass du ganz viele Dinge, die du früher an deinen Eltern nicht mochtest, plötzlich genauso machst. Wir sind halt geprägt. Kinder unserer Eltern. Trotzdem gilt es, immer für sie da zu sein, wann immer sie uns brauchen. Egal, was war. Das fünfte Gebot kann man so umschreiben, nur der hat das Recht, Leben zu nehmen, der es gegeben hat. Und das ist Gott allein. Und da lohnt es sich auch nicht drüber nachzudenken, darf Gott das? Das ist Gottes Souveränität. Das übersteigt auch unser Denken. Das sechste Gebot sagt dir, dass du keine Ehe zerstören sollst, auch die eigene nicht. dass du deinen Partner nicht betrügen sollst, auch nicht in Gedanken. Und Jesu Aussage darüber, die wir ja kennen, wird auch immer wieder sinnlos verschärft, anstatt sie wirklich so zu lesen und so zu verstehen, wie sie geschrieben ist. Matthäus 5, Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Nicht das bloße Anschauen, sondern sie zu begehren. Das ist der entscheidende Punkt. Ansonsten dürften Christen ganz, ganz viele Berufe überhaupt nicht ausüben. Zum Beispiel Ärzte. Das wäre ein regelrechtes Verbot. Oder Fotografen, Kunstmaler, Bildhauer. Man muss es also wirklich bei dem belassen, was es ist, sie zu begehren. Das ist der Schlüssel. Und ohne jetzt als Feminist oder sowas dastehen zu wollen, das gilt auch für Frauen, Männern gegenüber. Ja, das muss man auch mal sagen. Das siebte Gebot will, dass du das Eigentum anderer achtest und nicht ungefragt anrührst. So verstehen wir das heute. Früher verstand man das siebte Gebot anders. Du sollst nicht rauben, hieß es da, wenn man es ins Deutsche übersetzt hat. Und da ging es eigentlich mehr oder weniger darum, einen anderen Menschen seines Lebens nicht zu berauben. Und zwar war das ganz klar auf Menschenhandel, so würden wir es heute nennen, oder Sklavenhandel ausgelegt. Man sollte also einen anderen Menschen nicht seiner Freiheit berauben. Aber ich denke, dass wenn wir das so im Heutigen verstehen, wo es auch um die materiellen Dinge geht, dass man das so verstehen darf. Das achte Gebot wurde zu kaum einer Zeit mehr missachtet als zur Zeit der Hexen- und Ketzerprozesse. Es war ein leichtes, Menschen, die man nicht mochte, in die Hände der Inquisition zu übereignen. Und selbst diese Instanz zweier Zeugen, was es ja damals auch schon gab, haben derartige Machenschaften nicht verhindern können. Und später bereicherten dann Intrigen das Repertoire von Lug und Trug. Heute haben wir es dann eher mit dieser diffizilen Art Mobbing zu tun. Und die am schwersten zu durchschauende Form der Lüge ist die Halbwahrheit. Und oha, als hätten wir es nicht gewusst, das ist eines der, ja, wie soll man sagen, Instrumentarien, die zu einer modernen Demokratie gehören. Muss man sich einfach mal überlegen, ja? Der Umgang mit Halbwahrheiten gehört zwangsläufig zu einer modernen Demokratie. Wir selbst sind ja gar nicht in der Lage, wir sind nicht fähig zur Wahrheit, aber wir sind aufgerufen zur Wahrhaftigkeit. Da gibt es einen kleinen Unterschied da dazwischen. Die Wahrheit, die absolute Wahrheit gibt es nur bei Gott. Wir sind dazu nicht fähig, aber wie gesagt, aufgerufen zur Wahrhaftigkeit. Und die Gebote 9 und 10, die öffnen uns dann die Augen über das Neidpotenzial, das in jedem Menschen steckt. Da möchte ich von mir mal ein Beispiel geben. Und zwar waren wir kurz nach der Wiedervereinigung, meine Frau und ich, waren wir unterwegs zur Verwandtschaft nach Gießen. Diese Familie ist gut betucht, hat ein wunderschönes Anwesen und wir waren eingeladen. Wir sind dort angekommen und ich war erst mal geplättet. Ich war wirklich geplättet davon. Ich bin wirklich kein Mensch, der neidisch ist. Also ich, Conny wird das sicherlich bestätigen können, auch als Kind schon nicht. Ich war irgendwie, Neid war so eine Sache, hatte ich nicht. Ja, Gott sei Dank, könnte man vielleicht sogar sagen. Jedenfalls sind wir dorthin gekommen und das Wohnzimmer allein war größer als unsere gesamte Lobedaer Wohnung, die wir hatten. Nur das Wohnzimmer. Da war also noch viel Platz. Da war ein Kamin, da waren tolle ausgewählte Möbel, da waren wunderschöne alte Ölbilder an den Wänden. Einfach nur toll. Und auf dem Schrank, auf so einem, ja, ich weiß nicht, das ging so, ja, Epoche kann ich nicht sagen, jedenfalls, da stand eine aber wirklich riesengroße Obstschale, voll mit Obst, was man sich nur so vorstellen kann. Und dann nahm die Tante unsere kleine, damals noch kleine Stefanie an die Hand, führte sie zur Obstschale und fragte, na, was möchtest du denn haben? Möchtest du einen Apfel? Und Stefanie, möchtest du eine Apfelsine? Gleiche Antwort, eine Banane. Und sie zählte auf, was alles da war. Und Stefanie, sie war schon halb am Verzweifeln und meinte, na, was möchtest du denn? Und Stefanie, ein Kaugummi. Und plötzlich auf einmal verfinsterte sich so ein bisschen das Gesicht. Sie dachte so nach, Kaugummi, das haben wir nicht. Und ich so innerlich wirklich gefeiert. Ha, so reich, Kaugummi haben sie nicht. Wahnsinn. Und ich habe das richtig genossen. Ich glaube, ich habe das in dem Moment vielleicht gebraucht, so wie so ein bisschen Medizin, damit ich nicht ganz verzweifle. Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, dass auch in mir dieses Neidpotenzial schlummert, ja. Und hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das leid getan. Jahre später, am Anfang habe ich mich noch immer sehr erfreut an der Geschichte, aber Jahre später hat mir das wahnsinnig leid getan. Weil ich dann erst mal begriffen habe, was das bedeutet hat. Diese riesengroße Verwandtschaft, die da drumherum ist, um diese Familie, die sich letzten Endes diesen Reichtum erarbeitet haben, wirklich erarbeitet haben, hart erarbeitet haben, das muss man immer wieder dazu sagen, diese große Verwandtschaft wurden alle zu gleichen Teilen bedacht. Schon zu DDR-Zeiten, die hier im Osten wohnten, und dann später in der Nachwendezeit auch noch. Und dieses Geld hätten die gut und gerne auch für sich verwenden können. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben abgegeben und davon wirklich viel. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich dann gefühlt habe, so als ich mehr oder weniger ja, das nicht so richtig im Blick hatte. Also es hat mir wirklich leid getan. Alle Gebote sind eben in erster Linie nicht für die anderen, sondern für mich selbst da. Und nur du selbst kannst über dein Handeln, dein Reden und dein Denken entscheiden. Gottes Geist mag dir des Öfteren mal ins Gewissen reden. Die Entscheidung aber triffst du letztlich dann doch allein. Und man muss eben, wie in dem Beispiel auch, nicht unbedingt alles ausleben, auch und gerade, wenn man eben solche Veranlagungen in sich spürt oder die entdeckt. Ich muss mir also immer zuerst die Konsequenzen bewusst machen, weil ich dann derjenige bin, der sie, wie schon erwähnt, tragen und ertragen muss. Und da, wo ich vorhin gesagt hatte, wenn man das erste Gebot hält und bei den anderen so ein bisschen strauchelt, ist nicht so schlimm, als wäre es so, als würde man alle neun halten und das erste nicht. Da kann ich wirklich nur dazu sagen, begehe keinen Gnadenmissbrauch. Auch darum weiß Gott. Gott sieht praktisch in dein Herz und es ist sogar viel besser, wenn du es so machst wie der Psalmbeter, dass du Gott aufforderst, in dein Herz zu sehen. Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Unser Leben gleicht einem Hindernisparcours, auf dem die ganz persönlichen Fettnäpfchen dicht an dicht gestellt sind. In das eine oder andere sind wir schon oder werden wir noch bei aller Vorsicht hineintreten. Gott weiß darum und Jesu kommen in diese Welt tat und tut Not, um diese Not zu wenden. Eine zweite Sintflut hatte Gott ja ausgeschlossen. Aus Liebe zu den Menschen nahm er selbst die Strafe auf sich, Wir haben es vorhin schon in der Einleitung gehört. Es ist die kollektive Schuld aller Menschen. Aller Menschen, die waren, aller Menschen, die sind und aller Menschen, die sein werden, bis zu seinem zweiten Kommen. Amen.